Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Es ist Donnerstag, der 28. Juni. Hier kommt das Rabe Info heute mit folgenden Themen: Ende und Neuanfang. Der Breitstreff kann trotz Tagesschule in reduzierter Form weiter bestehen. Velotour für eine globale Waffenkontrolle. Amnesty International will Großmächte unter Druck setzen. Und Malariamücken am Berner Bahnhof. Die Organisation Solidarmet sticht Passanten. Am Mikrofon ist Matthias Strasser.
Rabe Info 95,6.
Michael Spahr hat die Nachrichten des Tages.
Der Bundesrat will sie nun doch, die zweite Gotthardröhre. Gestern Nachmittag gab er bekannt, dass ein zweiter Straßentunnel gebaut werden soll, da die erste Röhre während mehreren Jahren total saniert werden muss. Soll der neue Tunnel während dieser Zeit eine Verbindung zwischen Nord und Süd garantieren. Damit der Alpenschutz gewährt wird, sollen nach der Sanierung beide Tunnel nur einspurig befahren werden dürfen. Die bürgerlichen Parteien und der Kanton Tessin reagierten mit großer Freude auf den Entscheid. Linke und grüne Parteien und Umweltverbände sehen darin ein völlig falsches Signal. Für sie steht fest, dass das Argument unglaubwürdig sei, nach der Sanierung werde nur noch eine Spur genutzt. Die Gegner der zweiten Gotthardröhre haben gestern schon angekündigt, dass er Referendum zu ergreifen. Der parteilose Ständerat Thomas Minder hat sich in einem Interview mit dem Tagesanzeiger deutlich geäußert. Seine von ihm lancierte Abzockerinitiative soll definitiv vors Volk kommen. Er will die Initiative nicht zurückziehen. Der Gegenvorschlag des Parlaments, der als Alternative gilt, gehe ihm zu wenig weit. Folglich wird das Schweizer Stimmvolk über zwei Varianten abstimmen. Die Abstimmung über Thomas Minders Initiative gegen hohe Managerlöhne könnte es allerdings schwer haben. Unterstützung erhält er nur von linken und grünen Parteien. Es ist zu erwarten, dass die grösste Wirtschaftslobby der Schweiz, Economy Suisse, eine Millionenkampagne starten wird. Zudem ist auch der Milliardär und Fraktionskollege von Thomas Minder, Christoph Blocher, ein ausgesprochener Gegner der Abzocker-Initiative. Der Berner Stadtpräsident Alexander Tschäpet hat die Medien soeben vom runden Tisch ausgeladen. Dabei geht es um den runden Tisch zum Berner Nachtleben. An diesem Treffen wollen Betroffene über die Zukunft des Berner Ausgangslebens diskutieren. Der Plan des Gemeinderats war, die Diskussion möglichst transparent zu gestalten. Deshalb lud er auch Medienschaffende ein. Nun wehren sich die Stadtratsfraktionen der Mitte und von rechts außen. Auch die verschiedenen betroffenen Clubbetreiber und Kulturorganisationen wollen die Medien nicht dabei haben. Sie befürchten, dass die Kompromissfähigkeit schwinden würde, wenn die Medien dabei wären. Nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit sollen die Probleme gelöst werden können. Wie die katholische Kirche Region Bern bekannt gab, sitzt zum ersten Mal eine Frau in der Leitung der Kirche. Barbara Kückelmann wird mitverantwortlich für die Seelsorge im Raum Bern sein. Bis heute sitzen weltweit nur wenige Frauen in leitenden Positionen der römisch-katholischen Kirche. So dürfen Frauen immer noch nicht Priesterin werden. Zum Schluss noch zum Wetter. Es bleibt sonnig und heiß mit Temperaturen um die 30 Grad. Und das bis am Sonntagabend. Erst dann ist mit Gewittern und einer leichten Abkühlung zu rechnen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Vor ein paar Monaten sah es für den traditionsreichen Breitstreff ganz schlecht aus. Wegen knapper Finanzen sollte der Quartiertreff am Breitenrheinplatz seine Tore für immer schließen. Doch es kam ganz anders. Der Treff wird bald neu genutzt, als Tagesschule. Und die zahlreichen Vereine, die den Breitstreff mit aufgebaut und jahrelang betrieben haben, dürfen bleiben, wenngleich in reduziertem Maß. Am Samstag findet ein Fest statt, danach wird umgebaut. Perla Cimoni von der Interradional-Redaktion hat die Stimmung im Breitstreff aufgenommen.
Anfang der 80er Jahre wurde der Breitstreff auf Initiative der Quartierbevölkerung gegründet. Fast 30 Jahre später, im Jahr 2011, hat der VBG entschieden, den Breitstreff zu schließen. Die Stadt wird ab September 2012 eine Tagesschule in der Räumlichkeit des Breitstreffs eröffnen. Dank der großen Engagement der Quartierbevölkerung wurde aber eine Lösung gefunden. Ab September 2012 ist vorgesehen, dass der Trägersverein den Raum im Parterre und die Küche am Abend und am Wochenende untermieten kann. Damit geht trotzdem eine Ära zu Ende. Ende Juni wird der Breitsch für die Innovationarbeit geschlossen. Am 30. wird aber nochmal gefeiert, und zwar mit dem Schlussfest Arrivederci Breitstreff, Auf Wiedersehen Breitstreff. Dieser Abend wird vom Verein Amici del Cinema Italiano und der italienischen Partei Sinistra Ecologia e Libertà organisiert. Ich habe eine der Organisatoren getroffen, Marina Frigerio, die auch Ex-Präsidentin der VBG ist.
Für diesen Abschluss habe ich mit anderen ein Fest organisiert, gerade am letzten Tag, wo der Breitstreff offiziell quasi in dieser Form geöffnet ist, und wir widmen das Fest dem Breitstreff.
Warum wird geschlossen?
Es wird geschlossen aus Spargründe, weil die VBG Geld einsparen muss, und sie haben entschieden, der Breitstreff einzusparen. Es ist eine lange Geschichte. Es ist schade, dass gerade hier jetzt zugemacht, also ja, in dieser Form zugemacht wird. Aber ich denke, auch wenn ich nicht mehr mitbeteiligt bin, ich habe das gelesen und ich habe das auch von den Kollegen vom Breitstreff gehört, dass sie eine gute Lösung gefunden haben und dass es nachher tagsüber Kinder im Breitstreff sein werden und dann am Abend und am Wochenende darf die Bevölkerung weiterhin im Breitstreff kommen, was sehr schön ist, oder?
Jetzt, am 30. wird es die Abschluss gefeiert. Also wie wird dieser Abend laufen?
Um halb acht fangen wir mit dem Znacht an. Nachher, wir werden Musik machen. Es gibt eine Gruppe, il Duo Masciulli, die machen Musik aus Süditalien, vor allem aus Apulien, Pizzica e Taranta. Ja, es wird alles so genossen, oder? Mit Vorspeise, erste Gang, Dessert, offene Bar. Es wird wirklich ein typisch italienischer Breitschabend. Es ist offen für alle. Eine gute Gelegenheit, um zusammen zu sein.
Wie wird dann hier laufen nach dem Sommer?
Ich kann bereits sagen, am 3. November findet eine große Veranstaltung hier mit Leuten, die aus Italien kommen, die zum Teil Opfer der Mafia waren und dann sich engagiert haben gegen diese Kriminelle, und mit Leuten, die in Kooperativen arbeiten in Italien und Nahrungsmittel produzieren auf die Ländereien, die der Mafia konfiziert wurden. Und das sind Genossen, die den jungen Menschen aus Süditalien eine Perspektive bieten, eben eine echte Alternative für die Mafia.
Du kennst die Situation von Breitstreff seit langem, weil du schon engagiert warst und auch in die VBG. Was denkst du persönlich über die Situation jetzt und in Zukunft der Breitstreff?
Ich bin sehr froh, dass man eine Lösung gefunden hat und dass das nicht schließt, weil wenn das schließen würde, würde eine Lücke entstehen im Quartier und in den, für die Möglichkeiten, dass die Bevölkerung hat, sich zu engagieren und Sachen zu organisieren und auch die Freizeit und die Kultur hier im Quartier zu gestalten. Ich habe das jetzt gemerkt, wo wir Räumlichkeiten für unsere Veranstaltungen gesucht haben. Es ist gar nicht so einfach. Ja, es ist entweder zu teuer oder zu groß oder zu klein oder zu abgelegen. Und hier, es ist wirklich, was man braucht, oder?
Sagte Marina Frigerio. Weitere Informationen findet ihr auf der Internetseite des Breitstreff. Wie bereits gesagt, kann man am 30. Juni mit Pizzica eine letzte Mal in alte Breitstreff feiern. Came pizzica lo cuore, mamma mia, c'è dolore. Came pizzica lo cuore, mamma mia, c'è dolore. E nai, nai,
nai. Der Bericht von Perla Cimoni.
95,6 Rabe Info.
Fast ein Jahrhundert nach einem ersten Anlauf versucht es die internationale Gemeinschaft erneut. Die Schaffung globaler Spielregeln für den Waffenhandel. Nächste Woche beginnen in der UNO über dreiwöchige Verhandlungen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kämpft seit Jahrzehnten dafür, dass ein umfassender Waffenhandelsvertrag zustande kommt. Sie hat gestern mit Aktionen in der ganzen Welt auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht. In Bern wurden zuerst dem Bund 20.000 Unterschriften übergeben. Danach radelten die Aktivistinnen und Aktivisten zu sämtlichen Botschaften der Waffenhandelsgroßmächte und überreichten auch dort ihre Petition. Michael Spahr radelte mit.
Ein Tross von gut einem Dutzend Fahrrädern mit riesigen gelben Ballonen und einer Petition im Gepäck bewegte sich ins Kirchenfeld, ins Berner Botschaftsquartier. Das Ziel, die Botschaften von Russland, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und China. Allesamt die größten Akteure im globalen Waffenhandel. Dem größten Waffenhändler der Welt, den Vereinigten Staaten, stattete dann die Leiterin von Amnesty International Schweiz, Manon Schick, höchstpersönlich einen Besuch ab. Über 20.000 Menschen hatten in kürzester Zeit die Petition Hände hoch für Waffenkontrolle unterschrieben, erklärt Kampagnenleiter Patrick Walder.
Diese Petition verlangt, dass die Regierungen sich einsetzen für eine strikte Kontrolle des internationalen Waffenhandels. Im Juli werden die Staaten im Rahmen einer UNO-Konferenz erstmals über solche weltweiten Standards zur Kontrolle des Waffenhandels diskutieren und hoffentlich auch ein Abkommen verabschieden. Und Amnesty International fordert, dass dieses Abkommen die Menschenrechte schützt, dass Waffen nicht geliefert werden dürfen, wenn sie für schwere Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden.
Die offizielle Schweiz versteckt sich gerne dahinter, Waffen würden nur an Länder geliefert, die keine Menschenrechtsverletzungen begingen. Verschiedene Organisationen decken dann allerdings immer wieder auf, dass das oft nicht stimmt. Aber immerhin, die Schweiz hat Gesetze. Global sieht es anders aus. Besteht denn überhaupt Hoffnung, dass sich das nun ändert?
Es gibt große Hoffnungen. Es ist eine historische Chance, vor der wir jetzt stehen, diese Verhandlungen im Juli. Das letzte Mal wurde in den 20er und 30er Jahren über ein solches Abkommen verhandelt. Es ist dann gescheitert und danach zum Zweiten Weltkrieg gekommen. Es ist also heute wirklich eine große Chance. Natürlich müssen wir alles daran setzen, dass dieses Abkommen gut herauskommt. Bis jetzt ist es einfach so, dass viele Güter, wie beispielsweise Bananen, dort gibt es mehr Regeln für den internationalen Handel als für den Handel mit Waffen. Und das ist absolut grotesk und das darf nicht so sein. Es darf nicht sein, dass ein Land wie Russland heute an Syrien Waffen liefert, während das Assad-Regime die eigene Bevölkerung mit Kanonen beschießt.
Über 20 Jahre haben Amnesty International und andere Organisationen daran gearbeitet, dass es zu solchen Verhandlungen kommt. Der größte Knackpunkt wird sicherlich die Wirtschaftsfrage sein. Kaum ein Staat will sich zwingen lassen, Einschränkungen bei einem lukrativen Wirtschaftszweig in Kauf zu nehmen. Viele Hoffnungen ruhen deshalb auf dem größten Waffenhersteller und Verkäufer der Welt, den Vereinigten Staaten von Amerika. Insbesondere Friedensnobelpreisträger und US-Präsident Barack Obama kann nun endlich beweisen, ob er seine Versprechungen wahrmacht. Amnesty International Kampagnenleiter Patrick Walder ist optimistisch.
Als dieses Abkommen vorverhandelt wurde, das war noch unter der Bush-Zeit, da waren die USA die einzigen, die sich vehement dagegen gelehnt haben. Das hat sich aber geändert, als Obama die Macht übernommen hat. Die USA sprechen sich heute für ein solches Abkommen aus. Sie haben gewisse Vorbehalte, zum Beispiel möchten sie Munition nicht drin haben. Das muss natürlich drin sein, das ist völlig klar. Aber wir haben doch Hoffnung, dass auch die USA zu den Mächten gehört, die für ein Abkommen stimmen und die natürlich ihren Einfluss auch einsetzt bei anderen Staaten.
Die UNO-Verhandlungen beginnen am Montag und dauern bis Ende Juli. Damit nicht nur die finanzkräftige Waffenlobby ihre Forderungen durchdrücken kann, setzen auch Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International auf Lobbyisten.
Es gibt eine Amnesty-Delegation von Fachleuten, ungefähr 25 Leute, die vor Ort in New York die Konferenz begleiten werden, die mit allen Delegationen der Staaten ständig in Kontakt sind. Sie unterstützen, sie versuchen zu überzeugen und versuchen, dass möglichst eben ein gutes Abkommen am Schluss herauskommt.
Einmal mehr also hat die Weltgemeinschaft eine Chance, fast 80 Jahre nach einem ersten Versuch, den globalen Waffenhandel unter Kontrolle zu bringen. Damals mündete das Scheitern der UNO-Vorgängerorganisation, dem Völkerbund, im größten Blutvergießen aller Zeiten, dem Zweiten Weltkrieg. Es ist also zu hoffen, dass heute, 2012, die Staatengemeinschaft für einmal zeigt, dass sie aus der Geschichte gelernt hat.
95,6. Rabe Info.
Gestern war in Bern Stichtag. Mit einer gezielten, aber harmlosen Aktion wollte die Organisation Solidarmed aufzeigen, dass Malaria noch immer eine tödliche Gefahr darstellt. Alle 40 Sekunden sterbe ein Kind an Malaria. 9 von 10 Malaria-Toten stammen aus Afrika, meist aus den feuchten Gebieten südlich der Sahara. Ich wollte von Benjamin Groß wissen, wie Solidarmed auf diese Tatsache aufmerksam machen wollte.
Wir haben einen Stichtag in den einzelnen Städten und Stichtag bedeutet, dass wir Mücken loslassen. Das sind menschliche Mücken, die sind mit Stickern bewaffnet und die kleben Sticker heimlich auf den Passanten an den Bahnhöfen. Und schlussendlich soll diese Aktion symbolisieren, wie schnell man sich in Afrika mit Malaria infiziert hat.
Über die Sticker erhalten Passantinnen und Passanten die notwendigen Informationen, um sich über die Krankheit zu informieren. Diese Aktion führte Solidarmed in verschiedenen Deutschschweizer Städten durch. Nach Zürich, Luzern und Basel waren gestern Bernerinnen und Berner an der Reihe. Benjamin Groß erklärt, was Malaria genau für eine Krankheit ist.
Malaria ist ein ganz, ganz, ganz kleines Tierchen, ein Erreger, der sich über die Anopheles-Mücke von Mensch zu Mensch weitergibt und der greift innere Organe an, vor allem die Leber.
Das kann im schlimmsten Fall zum Tod führen. Weltweit stirbt jedes Jahr über 1 Million Menschen an Malaria, wie Solidarmed mitteilt. Die Verantwortlichen sprechen deshalb auch von einer stillen Katastrophe. Für Kinder unter 5 Jahren ist die Krankheit besonders gefährlich. Meist treten bei Malaria ähnliche Symptome auf wie bei einer Grippe. Aber die Ausprägungen, etwa starkes Fieber, sind weit gravierender. Schüttelfrost und Lähmungen können auftreten und die Betroffenen verspüren schreckliche Schmerzen. Dabei wären die Vorbeugungen gegen eine Malaria-Ansteckung einfach und günstig.
Wenn wir aus der Schweiz in ein Malaria-Gebiet reisen, dann nehmen wir oft eine Prophylaxe. Das ist nichts anderes als eine geringere Dosierung der eigentlichen Medizin gegen Malaria. Also man kann mit Mitteln die Krankheit eindämmen. Es ist aber auch so, dass diese Medikamente sehr, sehr teuer sind und eine Prophylaxe ist nicht denkbar für Menschen in Afrika. Und da sind sie dann angewiesen auf diese sofort schnelle Hilfe, also wirklich, dass es dann nicht mehr viel Zeit vergeht, bis geholfen wird. Ich denke, das große Problem bei Malaria ist die fehlende Impfung. Da ist die Forschung dran und das hat man noch nicht geschafft, dort einen Weg zu finden, wie man Malaria wirklich im großen Stil besiegen könnte.
Anstelle der Impfung gibt es aber noch eine andere Variante zur Vorbeugung. Mit imprägnierten Moskitonetzen könnte den Betroffenen einfach und kostengünstig geholfen werden. Diese Netze seien aber in Afrika nicht überall vorhanden, wie Benjamin Groß von Solidarmed erklärt. Und auch sonst sind die Bedingungen oft schwierig.
Also wenn man jetzt in einem ländlichen Dorf ist beispielsweise, dort hat es nichts, das einen vor Malaria schützen könnte. Malaria ist sehr weit verbreitet, also es ist das ganze Jahr Malaria, in der Regenzeit verstärkt. Und Gesundheitszentren, das wäre die erste Anlaufstelle für diese Menschen, die sind sehr, sehr oft weit entfernt und dann sind sie meist schlecht ausgerüstet und haben unmotiviertes Personal, das zu schlecht bezahlt wird und auch zu schlecht ausgebildet ist, um wirklich Hilfe leisten zu können. Und da versuchen dann auch Organisationen wie Solidarmed, dass man diese Situation von der Seite her verbessern kann, dass man zum einen durch die Health Centers, also die Gesundheitszentren, einen Service anbieten kann, der wirklich hilft. und den die Menschen danach vertrauen und in Anspruch nehmen. Und auf der anderen Seite ist auch für Solidarmed ist die Prävention noch immer das Wichtigste, dass man auch durch das Verteilen von Moskitonetzen, was als effektivste Methode gibt gegen Malaria, dass man dadurch Kinder vor allem, die am meisten gefährdet sind, schützen kann.
Damit dieses Ziel erreicht werden kann, versuchte Solidarmed mit der Sticker-Aktion auf sich aufmerksam zu machen. Die Verantwortlichen ziehen ein positives Fazit.
Das ist für uns eine sehr, sehr erfolgreiche Aktion, weil wir in engen Kontakt kamen mit Menschen. Auch wenn sie erst zu Hause oder im Büro gemerkt haben, dass sie gestochen wurden, hatten wir sehr positive Reaktionen auf die Aktion. Die Menschen haben sehr gut verstanden, um was es geht. Sie fühlten sich nicht belästigt. Das war eine Befürchtung, die wir hatten. Wir kommen den Menschen nahe, wir bekleben sie heimlich. Aber das lief sehr gut. Und das Größte für mich jetzt ist eigentlich, dass man Malaria so zum Thema machen konnte.
Sagt Benjamin Gruss von Solidarmed. Die Organisation mit Sitz in der Schweiz setzt sich für eine Verbesserung der weltweiten Gesundheitsversorgung ein. Der Kampf gegen Malaria ist dabei ein Schwerpunktgebiet. Mehr Informationen zum Thema finden Sie unter www.solidarmed.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hörten das Rabe-Info vom Donnerstag, dem 28. Juni. Zur Sendung beigetragen haben Michael Spahr und Perla Cimoni. Die nächsten aktuellen Nachrichten hören Sie dann morgen wieder wie gewohnt um 11 Uhr. Am Mikrofon war Matthias Strasser.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.